Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bis in die Nacht hinein haben die Spitzen der schwarz-roten Koalition über das Streitthema Rente verhandelt, mit dem Ergebnis, das Rentenpaket wird unverändert in den Bundestag eingebracht. Die Regierung will aber auf die jungen Abgeordneten aus der Union zugehen, die hohe Zusatzkosten befürchten. Um der Gruppe entgegenzukommen, sichert ihr die Koalition zu, bis Ende kommenden Jahres eine grundlegende Rentenreform auf den Weg zu bringen.
Friedrich Merz und die ganz Jungen heute vor dem Kanzleramt.
Hallo.
Ein Termin mit wohlwollenden Gästen, anders als noch am Morgen. Kurz vor acht kommen die Abgeordneten der Union zur Fraktionssitzung zusammen. Es geht um die Entscheidung aus der Nacht, wie vor allem die jungen Abgeordneten doch noch überredet werden können, dem Rentenpaket zuzustimmen. Vorab hat es ein Gespräch mit den Kritikern, wie etwa dem Chef der Jungen Union Winkel, gegeben. Er weiß hier also bereits, dass der umstrittene Gesetzestext so bleibt.
Darauf haben wir uns auch gestern verständigt. Der Gesetzentwurf soll nicht mehr geändert werden. Der soll so durch den Deutschen Bundestag gebracht werden in der nächsten Woche.
Dass die sogenannte Haltelinie nach 2031 Kosten in Milliardenhöhe verursacht, wollen die Koalitionsspitzen nicht ändern. Mit der Kritik daran soll sich erst die geplante Rentenkommission befassen. Man sei sich einig,
dass die Rentenkommission nicht eine Laberrunde sein wird, sondern eine Runde sein wird, die Entscheidung trifft für eine grundsätzliche Reform der Rente.
So solle die Kommission etwa ein höheres Renteneintrittsalter prüfen und wie weitere Einkommensarten in die gesetzliche Rente einbezogen werden könnten. Noch in diesem Jahr solle sie eingesetzt werden und Mitte 2026 Ergebnisse präsentieren. Das alles soll die jungen Abgeordneten zum Zustimmen bewegen.
Ich bin der festen Überzeugung, zumindest für die Union, wird die junge Gruppe eine zentral prägende Rolle in dieser Rentenkommission bekommen, mit auch der Chance, tatsächlich Realpolitik zu verändern.
Zuversichtlich ist man hier, dass der jungen Gruppe das reicht.
Ich rechne mit Zustimmung.
Signalisiert haben sie das allerdings heute noch nicht. Die Blicke richten sich auch auf ihn, Fraktionschef Spahn, ob er die Reihen geschlossen bekommt.
Markus Preis in Berlin. Wird die junge Gruppe denn mitgehen bei dem, was jetzt vereinbart wurde?
Naja, auf jeden Fall war es heute erstmal schwer, einen ihrer Vertreter überhaupt ans Telefon zu kriegen. Offenbar hat man sich verabredet, bewusst auch zu schweigen und jetzt erstmal untereinander die Optionen zu beraten. Auf der einen Seite können Sie sagen, Friedrich Merz, der hat uns enttäuscht. Der ist uns beim geplanten Gesetz keinen Millimeter entgegengekommen. Also sorry, Daumen runter, wir stimmen nicht zu. Andererseits gibt es eben ja jetzt diese Rentenkommission und für die hat man heute Nacht auch ganz konkrete Aufträge formuliert. Zum Beispiel soll sie über so heikle Fragen wie ein höheres Renteneintrittsalter sprechen. Das ist ja etwas, was die jungen Abgeordneten sich immer gewünscht haben, auch wenn das Ganze dann nicht verbindlich wäre. Und da könnten sie trotzdem sagen, gut, das ist unser Erfolg, unser Protest hat sich gelohnt und deswegen stimmen wir doch zu. Wie wird das jetzt ausgehen? Ich glaube, man wird es wirklich erst bei der Abstimmung selber sehen. Wahrscheinlich Donnerstag oder Freitag. Und bei der Abstimmung dürften die Abgeordneten dann neben der reinen Rentenpolitik auch noch was anderes im Kopf haben, nämlich was passiert, wenn diese Regierung in so einer zentralen Frage keine Mehrheit hätte und dann vielleicht schon nächste Woche am Ende wäre.
Und die Koalition will sich außerdem noch dafür einsetzen, dass das in der EU geplante Verbrenner ausgelockert wird. Was genau wurde da verabredet?
Unter anderem, dass Friedrich Merz einen Brief an die in Sachen Verbrenner aus ja eigentlich zuständige Ursula von der Leyen schreibt, also nach Brüssel. Und das hat er heute Nachmittag auch schon getan. In dem Brief fordert Deutschland die EU-Kommission auf, dass auch künftig Hybridfahrzeuge und, Zitat, hocheffiziente Verbrenner zugelassen werden sollen. Warum macht das die Bundesregierung? Zum einen, um der Autoindustrie, die gerade so große Probleme hat und wo so viele Jobs auch verloren gehen, mehr Spielraum zu schaffen. Zum anderen aber auch, weil man fürchtet, dass das Wort Verbrenner aus zu einer Art Kampfbegriff in künftigen Wahlkämpfen werden könnte. Und jetzt kann man dann eben sagen, es gibt gar keinen Verbrenner aus.
Markus Preis in Berlin, vielen Dank. Die Koalition will Autoindustrie und Verbrauchern außerdem mit einer neuen Kaufprämie für Elektro- und Hybridautos unter die Arme greifen. Die Prämie soll im kommenden Jahr starten und auch fürs Leasing gelten. Einen Anspruch darauf haben Privathaushalte mit einem zu versteuernden Einkommen von bis zu 80.000 Euro im Jahr. Die Förderung soll mindestens 3.000 Euro betragen. Pro Kind erhöht sie sich um 500 Euro, allerdings maximal um 1.000 Euro. Weitere 1.000 Euro soll es für Haushalte mit niedrigem Einkommen geben. Die Koalition hat sich also geeinigt, doch wie schauen Fachleute darauf? Bei Tagesschau 24 kommen gleich zwei unterschiedliche Stimmen zu Wort. Die Präsidentin des Sozialverbands VDK und der Geschäftsführer des Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln. All das nach dieser Tagesschau. Nach mehrtägiger Debatte hat der Bundestag den Haushalt für 2026 beschlossen mit hohen Schulden. Die schwarz-rote Koalition wolle das Land wieder auf Wachstumskurs bringen, sagte Finanzminister Klingbeil im Parlament. Insgesamt sieht der Haushalt Ausgaben von 524,5 Milliarden Euro vor. Allein im Kernhaushalt werden Schulden von 98 Milliarden Euro aufgenommen. Dazu kommen 83,5 Milliarden Euro Kredite aus Sondertöpfen, sodass der Bund auf insgesamt 181,5 Milliarden neue Schulden kommt. Es ist ein Treffen in schwierigen Zeiten für die Grünen. Nach dem Ende der Regierungsbeteiligung in der Ampel und dem Ausscheiden des Führungsduos Robert Habeck und Annalena Baerbock befindet sich die Partei im Umfragetief. Auf einem dreitägigen Bundesparteitag in Hannover wollen sich die Grünen neu ausrichten und ihr Profil als Oppositionspartei schärfen. Heute hat das Treffen begonnen.
Ja, klatscht mal! Kein Klatschen!
Die Stimmung im Saal kommt nur langsam in Gang. Es ist der erste Bundesparteitag nach dem enttäuschenden Ausgang der Bundestagswahl. Die Grünen sind noch auf der Suche, wofür sie kämpfen, welche Richtung sie einschlagen wollen.
Wir können in einem Land leben, in dem die Tochter einer alleinerziehenden Richterin wird, in dem das Kind aus dem Dorf Unternehmensgründerin wird und der Sohn anatolischer Gastarbeiter aus Bad Urach der nächste Ministerpräsident von Baden-Württemberg, liebe Freundinnen und Freunde.
Wobei es derzeit nicht danach aussieht, dass Cem Özdemir die Landtagswahl in Baden-Württemberg gewinnt. Die Grünen drohen damit, ihr einziges Ministerpräsidentenamt zu verlieren. Der Landesverband steht für einen Mittekurs gegen eine linkere Ausrichtung, die sich andere in der Partei wünschen. Thematisch versuchen die Grünen, die Energie- und Klimapolitik in den Fokus zu rücken und teilen aus gegen die Bundesregierung.
Es ist diese Partei, es ist Bündnis 90 Die Grünen, die euch das Leben zur Hölle machen wird, wenn ihr wirklich ernsthaft glaubt, dass ihr den Klimaschutz in Deutschland schreddern könnt.
Kontroverse Debatten über Themen wie Migration oder Wehrdienst versuchen sie auszuklammern oder auf den späten Abend zu legen. Die Grünen im Bundestag betonen, dass sie eine konstruktive Opposition sein wollen. Doch voran kommen sie damit nicht. Es gelingt ihnen nicht, von der Schwäche der Bundesregierung zu profitieren. Und auch beim Parteitagsauftakt war eher Ideenlosigkeit zu spüren, wie man aus dieser Stagnation herauskommt.
Der enge Vertraute und Bürochef des ukrainischen Präsidenten Selenskyj Jermak hat seinen Rücktritt eingereicht. Zuvor hatten Antikorruptionsermittler seine Wohnung durchsucht. Jermak galt als einer der wichtigsten Männer im Land. Er spielte eine zentrale Rolle bei den Verhandlungen mit den USA über ein Ende des russischen Angriffskriegs. Die Ukraine steckt seit Wochen in einem Korruptionsskandal, der bis in die Staatsführung reicht.
Es ist früh am Morgen, als Ermittler der ukrainischen Antikorruptionsbehörden NABU und SAPO im Kiewer Regierungsviertel aufschlagen. Einer der Chefermittler bestätigt im ARD-Interview, dass die Räumlichkeiten von Andriy Jermak durchsucht werden. Im Rahmen der Operation Midas werden tatsächlich Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt. Es handelt sich um gerichtlich angeordnete Durchsuchungen beim Leiter des Präsidialamts. Jermak gilt als engster Vertrauter von Präsident Selenskyj. Seit Jahren agierte der Chef des Präsidialamts wie eine Art Vizepräsident. Bei den Verhandlungen über ein mögliches Ende des Krieges, zuletzt in Genf, führte Jermak die ukrainische Delegation an. In einem der größten Korruptionsskandale in der Geschichte der Ukraine ist Jermak in den Fokus der Ermittler gerückt. Offenbar muss er von dem mutmaßlich kriminellen Vorgehen gewusst haben, mindestens. Und er soll gegen die unabhängigen Antikorruptionsbehörden vorgegangen sein, auch gegen den SAPO-Chef Klimenko. Auf jeden Fall wird weiter versucht, die Leiter der Antikorruptionsbehörden loszuwerden. Die Idee dahinter ist, durch die Entlassungen der Chefs soll den Antikorruptionsbehörden ihre Unabhängigkeit genommen werden. Genau dagegen hatten tausende Ukrainerinnen und Ukrainer im Sommer protestiert. Sie verhinderten damit den Vorstoß des Präsidialamts, die unabhängigen Antikorruptionsbehörden zu entmachten. Heute am frühen Abend verkündet Präsident Selenskyj das, was Opposition und große Teile der Zivilgesellschaft forderten. Es wird eine Neuaufstellung des Präsidialamts geben. Der Leiter des Büros, Andriy Yermak, hat seinen Rücktritt eingereicht. Morgen will Präsident Selenskyj mit möglichen Nachfolgern sprechen.
Präsident Selenskyj verliert durch den Korruptionsskandal an Glaubwürdigkeit und Stärke. Der Rücktritt seines umstrittenen Stabschefs kann aus Sicht vieler Menschen nur ein erster Schritt sein. Denn für die Ukraine geht es um alles, an der Front und in internationalen Verhandlungen.
Als erstes deutsches Staatsoberhaupt hat Bundespräsident Steinmeier die spanische Stadt Guernica besucht. Gemeinsam mit König Philippe gedachte er der Opfer, die 1937 bei einem Bombenangriff der NS-Luftwaffe getötet wurden. Steinmeier traf zunächst Überlebende des Angriffs. Auf dem örtlichen Friedhof legte er einen Gedenkkranz nieder. Der deutsche Luftwaffenverband Legion Condor hatte die baskische Kleinstadt am 26. April 1937 während des spanischen Bürgerkriegs bombardiert, um General Franco zu unterstützen. Dabei wurde Guernica fast vollständig zerstört. Hunderte Menschen kamen ums Leben. Könnte das hier ein Baustein sein im Kampf gegen klimaschädliches CO2? Knapp 200 Kilometer vor der Küste Dänemarks liegt sie, eine Plattform, auf der früher Öl gefördert wurde. In der Zukunft soll sie nun dabei helfen, Kohlenstoffdioxid dauerhaft zu speichern. Und zwar 1800 Meter unter dem Meeresboden, dort, wo vorher das Öl entnommen wurde.
Dänemarks Ölplattformen mitten in der Nordsee. Sie sind Europas neue Hoffnung im Kampf gegen den Klimawandel. Denn ab dem kommenden Sommer sollen sie nach und nach einem neuen Zweck dienen. Wir haben hier eine Plattform, bei der das Ölvorkommen bald aufgebraucht ist. Statt sie zu schließen, wollen wir die Infrastruktur nutzen, um hier CO2 unterirdisch einzulagern. Und so funktioniert es. Fabriken filtern CO2 mit speziellen Anlagen heraus, bevor es in die Luft gelangen kann. Dann wird es verflüssigt und per Schiff zur Ölplattform transportiert. Dort wird das verflüssigte CO2 dann mit Leitungen tief unten in den Meeresboden gepresst, wo vorher das Öl entnommen wurde. Jedes Jahr ein bisschen mehr.
Dänemark hat sich viel vorgenommen. Ab dem Jahr 2030 sollen hier auf dieser bisherigen Ölplattform jedes Jahr bis zu 8 Millionen Tonnen CO2 unter der Erde eingespeichert werden. Das wäre so viel, wie die Stadt Frankfurt am Main jedes Jahr ausstößt.
Auch mehrere deutsche Firmen wollen hier laut Betreiber ihr CO2 dauerhaft einlagern. Aber ist das wirklich die Lösung im Kampf gegen CO2? Das ist ein Teil der Lösung und das Verfahren ist sicher, denn das flüssige CO2 wird von derselben Gesteinsschicht eingeschlossen, die vorher das Öl über Millionen Jahre gehalten hat. Doch es gibt auch Kritik. Umweltschützer finden, das Projekt lenke vom eigentlichen Problem ab, dass wir unseren CO2-Ausstoß massiv senken müssen.
Der Film Rosen für den Staatsanwalt im Jahr 1959 war ihr größter Erfolg. Die Schauspielerin Ingrid van Bergen ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Jahrelang prägte sie Film und Fernsehen. In den 70ern sorgte sie dann für Schlagzeilen. Van Bergen erschoss ihren Geliebten und musste wegen Totschlags ins Gefängnis. Später schaffte sie es zurück ins Fernsehen. 2009 gewann sie beim Sender RTL den Titel Dschungelkönigin und wurde bei einem jüngeren Publikum zur Kultfigur. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 29. November.
Unter leichtem Hochdruckeinfluss erwartet uns morgen ruhiges und weitgehend trockenes Wetter. Heute Nacht ziehen die Regenwolken nach Osten und Südosten. Dabei kann der Regen gebietsweise gefrieren und für gefährliche Glätte sorgen. Das gilt auch noch morgen Vormittag. Aber dann zieht der Regen ab und es gibt verbreitet eine trockene Mischung aus vielen Wolken und Sonnenschein. An der Nordsee sind allerdings einzelne Schauer unterwegs. Heute Nacht im Nordwesten bis 8 Grad, im Südosten dagegen zum Teil strenger Frost. Dort morgen nahe Null, entlang des Rheins knapp über 10 Grad. Sonntag fällt gebietsweise Regen, der uns von West nach Ost überquert. Im Südosten und Nordwesten gelegentlich Sonnenschein. Auch in der neuen Woche ist es unbeständig, aber weiterhin recht mild.
In den Tagesthemen heute um 21.45 Uhr fragt Jesse Wellmer, wie sehr der Kreml von den Korruptionsskandalen in der Ukraine profitiert. Und wir sind unterwegs mit nordfriesischen Krabbenfischern, die sich gegen holländische Konkurrenz wehren. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.